Also ich hatte letzte Woche ein richtig gutes Gespräch mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung dieses Podcasts, mit Thomas Wagner, und habe ihm mitgeteilt, dass ich hier weitermache beim Podcast. Also ihm. Und habe einfach auch das Gefühl, ist der richtige Ort für mich. Habe ein gutes Gefühl. Also ist der richtige Ort für mich. Ist
Kennst du das,
alles,
wenn du
alles.
Ostermontag denkst, ich habe doch diesen Satz irgendwie schon mal von jemandem gehört, aber so
Ja.
verwirrt bist, dass du jetzt
Ja.
gerade gar nicht mehr, normalerweise weiß ich ja immer, wer du bist, aber wer bist du denn jetzt
Ja.
gerade?
Na, also guck mal, ich habe die Haare genauso wie er, an der Seite so ein bisschen kürzer aktuell. Und gut, muss sagen, den Bart, den habe ich mir jetzt ähnlich auch wie er rasiert.
Ach, jetzt
Ich
weiß ich es ja wieder. Bin ich denn behindert? Wahnsinn. Ich habe ihn doch am
alter
Wochenende noch
Schwede.
am, ich habe ihn doch noch am Mikrofon gehabt. Das ist doch
So,
Wahnsinn.
Ma,
Mein
du
Gott.
hast den schönsten Mann der Bundesliga am Mikrofon gehabt. Natürlich. Außer dir, wenn, also neben dir ist er ja klein und schmächtig und verblasst gar.
Nee. Das ist ja klar. Du weißt ja, ich
Nee.
sag das ja selber immer, ich komme ja nicht übers Aussehen. Also dafür bist du zuständig bei uns im Podcast. Ich komme maximal über Charme und Humor. Also das ist schon klar. Ich werde dir gleich auch noch was
Ja.
sagen, weil Leute schreiben mich mittlerweile schon an und nennen dich den schönen Mike. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber Alonso, es gab ja gestern
Ja.
einen englischen Journalisten, der hat gesagt, Alonso hat gar keine Eier, weil er nicht weggeht, weil er wird nie mehr so viele Optionen haben. Fand ich schon eine ziemlich freche Deutung, weil ich finde das eigentlich ziemlich cool von ihm, dass er da bleibt, wo er sich selber als Trainer jetzt auch noch ein bisschen entwickeln kann.
Als junger Trainer hat er gesagt, er hat alles richtig gemacht. Ich finde, wenn es einen an Ostern gibt, der neben Thomas Wagner steht, der noch bei Leverkusen bleibt, noch muss man ja heutzutage in diesem verrückten Fußballbusiness sagen, der hat definitiv eins: Ostern und auch alle Tage, nämlich
Eier, wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So, mein Freund. Also, wir haben ja schon mal Xabi Alonso abgeräumt. Mehr ist das so eigentlich nicht so zu sagen, oder? Also, die Bayern haben jetzt ein Riesenproblem. Sie haben Xabi Alonso nicht gekriegt. Jetzt müssen sie auf B-Ware zurückgreifen. Nagelsmann, Mourinho,
Rangnick auch im Gespräch.
Rangnick, auch richtig B-Ware. Wenn du Österreich trainierst, dann ist es ja schon wirklich, da muss die Not groß sein. Ja, wer wird's denn nun? Also,
Also ich glaube, wir
eigentlich
sollten
müsstest du
erst,
doch,
ich glaube,
ja.
wenn du erlaubst, sollten wir, glaube ich, trotzdem erst noch mal ganz kurz über Alonso sprechen,
Ja, gerne.
weil ich finde schon, dass das eine bemerkenswerte Entscheidung ist, also für ihn selber. Er war sicherlich auf einer Liste beim FC Liverpool drauf. Finde ich richtig, dass er es nicht gemacht hat. Er hat da Heldenstatus, aber nach Jürgen Klopp nachzufolgen, das ist eigentlich eine Aufgabe, die kann überhaupt keiner stemmen. Siehe Manchester United, jetzt nach 12 Jahren immer noch am Rumdoktern nach der Nachfolge von Alex Ferguson, angefangen damals von David Moyes, der ja nachweislich ein guter Trainer ist, aber das war einfach zu groß für ihn. Interessant, die Bayern, die ja eigentlich früher immer die Meister darin waren, ihre Probleme so weit zu verlagern, dass es plötzlich das Problem der Konkurrenz war. Und das ist genau umgekehrt. Bayer Leverkusen löst sein eigenes Problem, wer ist nächstes Jahr unser Trainer, ganz smart und schiebt es damit weiter an die Säbener Straße, weil wenn der Pate vom Tegernsee ruft, doch nicht mehr alle kommen. Das werden wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Und vielleicht spekuliert Alonso auch darauf, dass er bei Real Madrid nach der nächsten Saison, Ancelotti hat ja Vertrag bis 26, aber vielleicht machen die es bis 25 und dann als Übergangsjahr. Man muss aber auch mal klar festhalten, er hat ja auch noch Vertrag, Alonso. Also selbst ich habe einmal dann gesagt, ja, Vertrag ist verlängert worden, das stimmt ja gar nicht. Er erfüllt nur seinen Vertrag. Dass das so viel Meldungen wert sind, sagt natürlich auch einiges über das Gebaren heute im Profifußball. Aber er ist ein total smarter, intelligenter, wirklich auch emotionaler Typ. Er fühlt es gerade richtig, dass das der richtige Ort für ihn ist. Das hat man ja auch am Samstag erlebt, als der zu mir zum Interview vor dem Spiel kam. Also wie das ganze Stadion sich da erhoben hat. Ich hoffe, du siehst es hier. Das steht bei mir aber
Oh,
jetzt
du
hier,
hast.
steht hier gerade aber alles, muss man sagen.
Ich hab noch nie jemanden gesehen, der Entenpelle um die Augen rum sogar hat, so,
Ja,
ne? Also
klar. Gut,
einfach
das sind bei
die
mir,
glänzen,
das sind die
die
Augenränder.
glänzen. Also deshalb. Okay, alles klar. Ja, dann
Ja.
ist es klar.
Und
Ja, also sie haben sich erhoben und es war der Gott kam rein, er konnte übers Wasser gehen,
ja.
er ist auferstanden, quasi wieder. Ja, ist auch in der Tat.
Ja, aber er hat vor allen Dingen auch nach dem Spiel hat ja dann die ganze Kurve, das ganze Stadion hat ihn ja nochmal gefordert und dann hat auch das Trainerteam, dass er ihn mit nach vorne nehmen wollte und die Mannschaft gesagt, nee, jetzt gehst du wirklich mal selber. Und ganz ehrlich, der ist so ein junger Trainer, der kann immer noch irgendwo hingehen. Also da widerspreche ich dem englischen Kollegen ganz klar. Und das Zweite ist, er ist ja auch noch ein lernender Trainer. Er kann jetzt mal sehen, wie ist denn das in einer Saison mit Champions-League-Belastungen auch das Ganze hochzufahren. Und es gibt ja viele, das als letzter Satz, die sagen, er muss weg, weil er kann mehr in Leverkusen gar nicht mehr erreichen. Ich glaube, wenn er jetzt 2 oder 3 Titel holt, liegen ihm die Menschen da eh zu Füßen. Und am Ende ist es dann einfach so, dass sie selbst Platz 3 oder 4 ihm einfach auch verzeihen würden, wenn er denn dann weiter Leverkusen in der Spitzengruppe zumindest hält. Und ich finde, das ist auch ein starkes Signal, dass Leverkusen nicht ein One-Hit-Wonder sein möchte, sondern in den nächsten Jahren eine Rolle spielen möchte.
Total, total. Und es ist eigentlich auch egal, er wird jetzt dieses Mal Meister und man kann ja schlechterdings mit dem Riesenverein Bayern München im Nacken die ganze Zeit zweimal hintereinander Meister werden. Also da wird der deutsche Meister, der Rekordmeister einiges dagegen haben. Spaß beiseite. Also Xabi Alonso bleibt. Das ist die gute Nachricht. Tut, glaube ich, auch der Bundesliga ganz gut. Tut Leverkusen ganz gut. Ehrenbürger müsste eigentlich spätestens 2025 werden. Alles richtig gemacht, was die englischen Kollegen da seiern, ist doch mir egal. Liverpool übrigens, habe ich gelesen, sei gar nicht interessiert gewesen. Er wäre gar nicht auf der Shortlist gewesen in Liverpool. Hat mich ein bisschen gewundert. Weiß nicht, ob das valide Quellen sind oder ob das totaler Unsinn war.
Das kann ich nicht sagen. Also nach meinen Informationen hat er durchaus darauf gestanden. Aber die Nachfolgespur führt im Moment eher nach Lissabon, zum Trainer von Sporting Lissabon, die eine überragende Saison dieses Jahr spielen. Okay. Und vielleicht hat man sich auch dafür entschieden zu sagen, es macht dann keinen Sinn, jemanden zu nehmen, der hier zwar als Spieler ein Hero war, aber vielleicht müssen wir einen Einfluss von ganz außen nehmen. Klopp kam damals auch, der hatte auch keine Liverpool-Vergangenheit. Ich kann es nicht sagen, ich würde das verneinen. Also, dass Alonso da gar kein Thema war, würde aber ganz gerne noch bei dir erfragen, du hast ja Spiel ja auch gesehen. Du bist ja mittlerweile, was du am Wochenende an Fußball frisst, das ist ja Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
Das stimmt.
Wie hast du das Spiel gesehen, Leverkusen? Also ich sag dir ganz ehrlich, als Iglesias gegen die Latte geschossen hat, habe ich gedacht, okay, heute sind sie fällig, weil heute geht keiner rein.
Ich habe das Spiel gesehen und ich fand es irre, wie man so viele Chancen braucht, aber da gibt es ja andere Mannschaften auch, denen das ähnlich geht. Kommen wir viel später zu. Die gefühlt 800 Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Ich fand wirklich, es war wohl so, dass die Länderspielpause ein Tick zu lang war. Es war so, dass Bayer Leverkusen nicht, also nicht so dominant war, wie man sie kennt. Es war aber auch so ein schleichender Prozess. Wir haben das ja beobachtet, dass Bayer Leverkusen, die Ergebnisse wurden knapper. Sie mussten teilweise aufholen. Die Kraft, Konzentration, ich glaube alles, das vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Mannschaft gemacht, dieses ganze Gelaber um den Trainer, glaube ich, das bleibt von keinem fern. Naja, und dann war das ein Spiel, das lange Zeit auf Augenhöhe war, das hat mich schon sehr gewundert und zum Schluss, was da passiert ist, ist natürlich totaler Wahnsinn. Also, wenn du in gefühlt 5 Minuten dieses Spiel drehst, in der Verlängerung noch der Spielzeit, dann ist das einfach auch Charakter. Dann ist das einfach Riesencharakter. Man kann es, also so ein Spiel nochmal, wir haben das so oft gesagt bei Leverkusen-Spielen, wenn du so ein Spiel dann auch noch drehst und auch noch gewinnst, den heißen Atem von Thomas Tuchel im Nacken, dann musst du dieses Spiel, wenn du das dann noch gewinnst, dann bist du Meister, dann ist das ganz klar.
Ja.
Aber es war Wahnsinn. Hinten raus, ich hätte niemals gedacht, dass sie das Spiel noch gewinnen. Wirklich nicht.
Also ich habe vor allen Dingen, deshalb habe ich es nicht mehr gedacht, weil Hoffenheim hat echt richtig gut gespielt. Das darf man auch mal loben, weil die ja bei uns hier auch ein bisschen zu kurz kommen. Also ich fand, das war eine leidenschaftliche Defensivleistung. Ich glaube, sie haben ihre Kontermöglichkeiten zum 2:0 nicht konsequent zu Ende gespielt. Das war wirklich wie im Handball. Es standen nachher 21 Spieler im Strafraum rum, also oder beziehungsweise alle Hoffenheimer und die Leverkusener haben immer drumherum gespielt. Dann hatten sie auch echt ein paar Hochkaräter. Baumann war richtig gut und dann habe ich gedacht, okay, heute reißt diese Serie und dann wäre es ja virtuell vielleicht auch nur noch 7 Punkte vor den Bayern. Am Ende des Tages sind es dann 13 geworden. Was ich aber interessant fand, ich habe auch Robert Andrich dann gefragt, ich war ja für Sky da und ich habe ja sogar gedacht, er hätte den Ball bewusst Wenn du ihn dann so schießt, dass er einmal auftippt und dann hoch, dann kann ja Baumann nichts machen. Da hat er gesagt, nee, so viel technische Finesse hat er gar nicht. aber er hat ja auch gesagt, dass er sich sicher war, dass sie noch ein Tor erzielen. Und das kann man nachher natürlich sagen, aber ich habe dann tatsächlich das Gefühl, dass diese Mannschaft das auch ausstrahlt. Das haben sie jetzt zum 8. Mal im Jahre 24 schießen sie ein Tor in der Nachspielzeit. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Auch dieser Thriller gegen Karabakh Aktam. Es ist natürlich auch eine Saison, in der alles für dich läuft, das darf man auch nicht vergessen. Wir beide haben das ja mal analysiert in einer Folge, was Spielglück und Spielpech auch mit einer ganzen Saison machen kann. Aber klar ist auch, sie haben sich das dieses Jahr erarbeitet. Also wenn ich gesehen habe, was Florian Wirtz für Meter gemacht hat, wie der sich da durchgeschlängelt hat, Grimaldo, also das ist schon bockstark. Und ich glaube, in der Verfassung, die im Moment Leverkusen hat, und sie scheinen jetzt langsam wieder aus dem Tal so ein bisschen rauszukommen, habe ich das Gefühl, auch kräftemäßig, wäre, glaube ich, dieses Jahr auch sogar in der Champions League was drin gewesen. Aber sei es wie es sei, zur Meisterschaft können wir jetzt gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zu Bayer Leverkusen oder an Bayer Leverkusen. Und eins würde ich vielleicht auch noch sagen, auch verbunden mit der Bitte, wie du das findest. Es gibt ja ganz viele, die Leverkusen immer so ein bisschen hämisch begleitet haben mit Vizekusen und sowas. Und ja, das Stadion ist scheiße und das ist ein Konstruktsverein. Ich habe gestern was sehr Interessantes in einer, ich glaube, Fußballblog war das im Internet gelesen. Und ich kann mich da ein bisschen so anschließen. Ich finde, es ist ein kleines Stadion und sie haben viel weniger Fans als im Rheinland, Gladbach und der FC. Das ist gar keine Frage. Und es ist so, dass die beiden letztgenannten Vereine viel mehr Menschen bewegen. Man muss aber auch ganz klar sagen, Leverkusen ist eigentlich immer ordentlich gefüllt, dieses kleine Stadion. Das ist ein Schmuckkästchen und die Fans von Leverkusen haben ja nun wirklich genug Häme in den letzten 30 Jahren über sich ergehen lassen. Wie in dem Jahr 2002, als sie dreimal Zweiter wurden. Ich finde, die Atmosphäre im Stadion ist gut. Die ist nicht nur dieses Jahr gut, sondern die ist bei engen Spielen noch gut. Die ist natürlich nicht wie in Dortmund oder in Köln oder in, keine Ahnung, oder in Frankfurt. Da müssen wir nicht drum rumreden. Und es gibt ja viele, die sagen, ja, Leverkusen ist so der Ursprung der Konstruktvereine. Man muss aber auch sagen, der Weltkonzern Bayer sitzt in Leverkusen. Es wurde mal als Fußballabteilung des Werkes gegründet. Und natürlich ist ja so ein bisschen das Konstrukt, die Firma gleicht die Schulden aus, aber Leverkusen kauft auch nicht permanent für 100 Millionen Spieler ein. Das darf man auch nicht vergessen. Ich finde, es ist schon noch ein großer Unterschied zu Leipzig, die sich irgendwann eine Deutschlandkarte angeguckt haben, ein österreichischer Unternehmer, und hat gesagt, hier setze ich meinen Standort rein. Und man darf auch mal anerkennen, dass die einfach guten Fußball spielen. Und auch wenn Leverkusen sicherlich in dieser Rolle, wie man als DFL oder DFB solche Vereine bewertet, eine Vorreiterrolle hatte, darf man auch sagen, Schalke mit Gazprom, der FC in den Anfangsjahren der Bundesliga über Kaufhof und ein Bündnis kölscher Firmen, Hertha, der HSV 60, die haben nun auch genug Geld versemmelt. Also von daher finde ich sagen, man darf als Fußballfan ruhig auch sagen, dass was Leverkusen dieses Jahr spielt, ist außergewöhnlich. Man muss es ihnen nicht gönnen, aber man darf es trotzdem akzeptieren.
Gut, diese Pille muss ich dann schlucken.
Aber wie siehst du es denn als FC-Fan?
Ja, natürlich ganz anders. Kein Mensch braucht Bayer Leverkusen. Und es ist genauso, wie du sagst, der Ursprung der Retortenclubs. Und alles das, was man ihnen an Dreck hinterher schmeißen möchte, das würde ich auch gerne jetzt tun. Kann ich leider nicht, weil sie guten Fußball spielen. Das ist irgendwie so mein Problem. Sie haben auch noch den geilsten Trainer irgendwie in der Liga. Das ist auch leider so.
Man nennt ihn nun in der vorgehaltenen Hand im Presseraum übrigens den Mike Kleiss der Bundesliga. Das wollte ich dir gerade noch sagen.
Oh. Ich glaube, ich muss mit Xabi mal. Ich habe ja Connections. Vielleicht. Ich habe neulich ein sehr, sehr schönes, es ist auch öffentlich, deshalb den ehemaligen Vereinsarzt von Bayer Leverkusen, der hat einen Videocall gemacht mit Xabi Alonso, war ich sehr neidisch, privat einfach, und hat Xabi gefragt, ob er das dann auch so posten dürfte bei sich, bei Insta und bei Facebook. Und Xabi hat wohl gesagt, so, kein Problem, machen wir. Und ja, da war ich ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Naja, aber mal da, zurück zur Frage. Man kann nichts gegen Bayer Leverkusen sagen, finde ich aktuell mehr. Es ist genauso wie du gerade skizziert hast, es ist ein Verein, der gewachsen ist, das ist schon auch so, mit viel Geld gewachsen ist, das ist auch so. Ich finde aber, sie haben einfach mit Simon Rolfes zum Beispiel jemanden, der dem Verein wahnsinnig gut tut, der ein wahnsinnig guter Kicker war. Da ist es mal aufgegangen, dass auch ein ehemaliger Kicker richtig guten Job macht im Management. Sie haben insgesamt im Management, glaube ich, gute Leute, die so einen Verein einfach auch lenken können. Und dementsprechend haben sie, glaube ich, so einen Schritt gemacht, den man wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht geglaubt hätte. Sie waren mutig. Und das finde ich zum Beispiel einen großen Unterschied zu vielen anderen Bundesliga-Clubs. Wer hätte gedacht, dass du A, Xabi Alonso als Trainer kriegst und B, Xabi Alonso, der quasi vorher nur so ein B-C-D-Trainer eigentlich war, mit null Erfahrung. Das finde ich erst, musst du auch erstmal machen. Und ich finde, das kann man dann auch einfach mal honorieren und sagen, hey, guck mal, und dann die Zukäufe, die sie gemacht haben. Sie haben die Mannschaft verändert, sie haben ein Setting aufgebaut, das höchst professionell ist, das nächstes Jahr Champions League spielen wird, in jedem Fall. Das ist doch wunderbar. Erstmal für den deutschen Fußball ist das richtig gut. Und davon spielen sie, und davon abspielen sie und dann schließlich auch einen Fußball, der im Moment der Beste der Liga ist. Da beißt die Maus Kaverden ab, so ist das normal.
Gut zusammengefasst von dir. Ich würde sagen, und damit, glaube ich, sind wir dann bei Leverkusen auch erstmal für dieses Thema durch. Es ist natürlich in den ganz frühen 1900er Jahren ein Konstrukt irgendwann gewesen, weil es eine Betriebssportgemeinschaft war. Und es war sicherlich auch immer ein Stück weit alimentiert, aber es war nicht so alimentiert wie zum Beispiel in Leipzig oder bei anderen Millionen-Clubs, die irgendwie gar keine Historie haben. Und deshalb darf man auch jetzt sagen, wenn man sieht, und das sage ich dann auch selber als HSV-Fan, und ich schreibe mir ja Tradition auch ganz groß auf die Fahnen, was andere Vereine, also auch Traditionsclubs, an Geld versenkt haben, da muss man sagen, ist das hier schon für mich auch ein kontinuierlicheres Arbeiten, als es zum Beispiel bei Red Bull ist, wo du dann einfach kommst und dann hast du den viermal höheren Etat als deine Mitbewerber in jeder Klasse und steigst hoch bis oben hin. Also, sagen wir mal so, und du hast es gerade richtig gesagt, der Baumeister ist sicherlich Simon Rolfes, der am Anfang auch sehr skeptisch betrachtet wurde. Das ist einfach gute Arbeit, war es über Jahre immer mit dem Scouting. Sie haben richtig gute Talente verpflichtet, aber dieses Jahr setzen sie einfach das Tüpfelchen drauf. Und deshalb können wir gratulieren. Theoretisch Meister werden können sie in 3 Wochen in Dortmund. Ich glaube, das will Borussia Dortmund aber dann doch vermeiden. Also, ich glaube, Dortmund hat nichts dagegen, dass die Bayern mal abgelöst werden, aber da sitzt der Stachel vom letzten Jahr dann nochmal tiefer, aber das wird sich Dortmund, glaube ich, nicht gerne angucken, dass Leverkusen im eigenen Stadion feiert. Ist ja eh auch schöner, zu Hause Meister zu werden. Und damit sind wir bei Borussia Dortmund. Da muss man auch sagen, der Wunder-Terzic, das ist die Auferstehung an Ostern, oder?
Total. Ich wusste ja immer schon, dass er übers Wasser laufen kann, aber dass es jetzt wirklich so eine Form noch annimmt, das ist schon stark. Und vor allen Dingen, wenn du dir mal angeguckt hast, wie er nach dem Schlusspfiff einfach da gestanden ist und einfach voller Glück und voller Selbstzufriedenheit, völlig zu Recht übrigens, dann einfach auch auf seine Art und Weise sehr ruhig und bescheiden erstmal auch diesen Sieg gefeiert hat, der ein historischer war nach 10 Jahren, dass man dann endlich mal gegen die Bayern gewonnen hat. Aber es ist einfach auch ein Spiel gewesen, wo die ganze Unverschämtheit und Arroganz der Bayern am Ende raus dann irgendwo auch sichtbar geworden ist. In dem einen Satz von Thomas Tuchel, der mich wirklich wahnsinnig geärgert hat. Ja, es war so ein mittelmäßiges Spiel und wir haben uns dem Niveau angepasst. Da habe ich mir gedacht, irgendwie so, okay, alles klar, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du besser wirklich irgendwo einfach in Bogenhausen mal einen saufen gehst und dich fragst, ob das alles ganz cool ist, was da noch so läuft. Das ist wirklich ganz reusig gewesen. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel des BVB, das muss man einfach anerkennen. Und ich finde, als Sportsmann sollte er das einfach auch wissen. Da hat alles gepasst. Da war ein überragender Mats Hummels, der sich tatsächlich wieder in den Kreis, zumindest für mich, der Nationalmannschaft reingespielt hat, zumindest in den Kader. Er ist danach gefragt worden, auch dann hinterher in einem Interview und war auch da für Mats Hummels Verhältnisse sehr bescheiden. Hat auch gesagt, dass das andere entscheiden müssen, aber ich finde, er ist jetzt wieder ein Kandidat. Die Leistungskurve ging auch weiter nach oben, aber es war ein sensationelles Spiel von Mats Hummels. Julian Brandt habe ich komplett neu gesehen, wieder wirklich zurückgestählt in alter Kraft. So kann man im Grunde genommen eigentlich die gesamte Mannschaft durchgehen, obwohl Haller erst gegen Ende kam. Was der für eine Präsenz wieder auf dem Platz hatte, war schon krass, anders als die anderen Male. Ja, und Bayern München ist einfach im Moment ein Verein, muss man sagen, der nicht mehr Bayern München ist. Also das ist jetzt eher so, weiß ich nicht, da fliegt alles auseinander, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, die Entscheidung, wir haben ja damals drüber gesprochen, ich habe mich damals schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, als ich gesagt habe, Tuchel hätte eigentlich gehen müssen. Die Gnadenfrist bis zum Sommer ist totaler Quatsch, weil damit machst du dich selber angreifbar, damit ruinierst du den Verein auch ein Stück weit weiter und so ist es auch. Also ich glaube, da muss dringend ein neuer Wind her, da muss ein Cut her. Dieses Spiel war eigentlich wenn du das so willst, hat es alles transparent gemacht, was im Moment bei Bayern München los ist, und hat alles transparent gemacht, was beim BVB los ist. Auf der einen Seite fliegt es auseinander, auf der anderen wächst da wieder was zusammen, was eine gute Qualität hat und dahin gehört, wo sie jetzt stehen.
Gucke ich mal erst auf Borussia Dortmund. Also ich fand die Reaktion tatsächlich beeindruckend, vor allen Dingen auch von den Spielern, die ja jetzt eigentlich ganz schlechte Karten bei der Nationalmannschaft haben. Das hätte ja jetzt auch typisch in München, hättest du nochmal eine Rasur bekommen. Aber die Mannschaft ist gut aufgetreten. Du musst ganz klar festhalten, dass Hummels überragend gespielt hat. Ich glaube, bei Hummels geht es ja auch um eine andere Sache. Also Nagelsmann hat sich eher so klar positioniert, dass er gesagt hat, er braucht Rollenspieler in seinem Kader. Also du musst wissen, du bist dann nur die Nummer 16 und bist der zweite Nachrücker im Mittelfeld oder in der Abwehr. Da spricht er ja zum Beispiel Goretzka relativ unverhohlen ab. Ich glaube auch, dass das bei Hummels auch ein Problem für Nagelsmann darstellt, weil er glaubt, dass Hummels zu selbstbewusst, zu dominant auch in der Kabine ist. Thomas Müller spielt diese Rolle. Thomas Müller spielt aber auch keinen guten Fußball mehr im Moment. Das muss man auch sagen. Sein katastrophaler Fehlpass vom 0-1. Also bei all dem, ich krieg gerade sogar einen Kaffee von meiner Tochter. Das ist Wahnsinn.
Unglaublich.
Am frühen Morgen. Wahnsinn.
Wir müssen mal Rollen tauschen einmal, bitte.
Ja gut, du müsstest mal wieder nach Köln kommen, ne? Du hast uns ja so lange verlassen, dann werden meine Töchter dich morgens einfach mit Erdbeeren, Honig und Nektar versorgen, ne? So läuft das. Ambrosia heißt das, ne?
Oh, das ist ja verrückt, das ist ja verrückt.
Köln, ich komme. Also, erstmal der Fehlpass von, ich war gerade ein bisschen unterbrochen oder verwirrt, also der Fehlpass von Müller vor dem 0-1. Dortmund hat's leidenschaftlich gespielt, Dortmund hat's kühl gespielt, also mit klarem Kopf. Hummels, diese Rettungsaktion, ich wusste gar nicht, dass er sein Bein so hoch bekommt. Das war ja sensationell, muss man sagen.
Der macht Yoga jeden Tag, glaube ich.
Okay, gut.
Ja.
Gut. Es ist natürlich kein Elfmeter, weil die Regel ich habe die Regel nicht gemacht und ich finde die Regel auch, es ist nicht meine Regel, finde sie eher schwachsinnig. Aber sie heißt ja, wenn du mit dem Fuß erst dran warst und dann dich selber anschießt, dann gibt es keinen Elfmeter. Ist ja noch nicht mal klar, ob die Hand überhaupt dran war. Aber insgesamt muss man sagen, war das ein Statement von Borussia Dortmund. Ja. Und ich glaube, wenn Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid so einen ähnlichen Tag erwischt in der Champions League, also für mich ist Dortmund gegen Atletico absolut auf Augenhöhe, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass der BVB auch im Halbfinale gegen Barcelona oder Paris eine Chance hätte. Also man ist ja aus dem nationalen Pokalwettbewerb ausgeschieden, aber wenn man jetzt wenigstens Vierter in der Bundesliga wird, dann ist das Minimalziel da. Und ich würde Ihnen eine gar nicht so schlechte Außenseiterrolle für eine gute Rolle in der Champions League zutrauen. Und ja, Terzic legt anscheinend wieder mal eine gute Rückrunde hin, also Respekt. Ja, und dann, wenn wir bei den Bayern sind, du hast gerade das Thema Tuchel nochmal aufgemacht. Die Bayern sind für mich insofern ein Rätsel, weil es sah ja erstmal so aus nach dieser Entscheidung. Da haben sie ja, glaube ich, 3 der 4 Spiele relativ souverän gewonnen und alle haben gedacht, okay, die Bayern kommen jetzt nochmal ein bisschen befreit. Aber Mike, sind wir mal ganz ehrlich, da kann doch eigentlich draußen stehen, wer will. Bayern gegen Dortmund war aus Sicht der Bayern immer eins der ganz wenigen Spiele, das sie in der Bundesliga überhaupt noch gekickt hat. So, den Schwarz-Gelben zeigen wir mal, wo der Bartel den Most holt. Da haben sie den 4 eingeschenkt, 5, 6. Also das hat doch nichts mit dem Trainer zu tun. Also diese Selbstverständnis, dieses wir sind Bayern München, wir blasen jetzt der Konkurrenz mal den Marsch, das war eigentlich immer da. Und wenn das noch nicht mal mehr da ist, das hat meiner Meinung nach nichts mit dem Trainer direkt zu tun. Ich finde, die Mannschaft hat ein ganz großes Problem in sich selber. Und nur mal einen Hinweis: Uli Hoeneß, der sich zu jedem Thema mittlerweile bei den Bayern meldet, jetzt kommt er wieder mit dem Thema Nagelsmann zurück. Der hat doch all die unzähligen katastrophalen Fehlentscheidungen getroffen der letzten Jahre. Mit Salihamidzic, mit Kahn. Dass er ständig irgendwie auch dazwischen redet. Es ist doch gar keine Vereinsphilosophie zu erkennen. Wo ist denn Lewandowski wird irgendwann mal älter? Oh, ein Jahr später kommen sie auf die Idee, wir brauchen ja doch einen Mittelstürmer. Okay, das kann man mit Geld lösen, weil Kane dann für über 100 Millionen kommt. Wo die Trainerlösung langfristig? Also wenn ich jetzt höre, dass Nagelsmann wieder gehandelt wird, das ist ja ein Witz der Geschichte. Erst jagen sie ihn vom Hof, dafür gab es Gründe, jetzt soll er der sein. Ralf Rangnick, den ich wirklich als Trainer sehr, sehr schätze, der einen ganzen Verein umkrempeln kann. Kannst du dir den bei den Bayern vorstellen, wenn dann Hoeneß und Rummenigge dem ständig ins Tagesgeschäft reinreden? Und außerdem spielt er auch einen ganz anderen Art Fußball auf Pressing, weil die Bayern haben ja normal Spielkontrolle. Da siehst du, dass der Verein total schwimmt. Und er kann auch nicht mehr bei Alonso anrufen und sagen, ich scheiß dich Geld zu mit meinem Geld, wie damals, wie hieß er nochmal, Hubertus von Hafenlohe damals bei Kir Royal, ne? Sondern die Leute springen nicht mehr alle. Die Bayern müssen mal ihre Philosophie, glaube ich, hinterfragen.
Da hast du einige Sachen richtig gesagt. Ich bin da nicht ganz deiner Meinung, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wer da an der Seitenlinie steht. Ich fand es relativ klug von Robin Dutt im Doppelpass, dass er gesagt hat, es geht neben den ganzen sportlichen Leistungen des Trainers bei Bayern München auch um den Punkt Leadership. Etwas, was Thomas Tuchel wahrscheinlich eher so mittel nur drauf hat. Und ich glaube, das ist auch, so sagt er, der Kern des ganzen Trainerdaseins, dass du diesen Haufen zusammenhältst von Fußballmillionären, die charakterlich natürlich auch schwer zu handeln sind teilweise. Es gab immer mal wieder Stimmen, auch in der letzten Zeit, dass gerade bei Bayern München es so ist, dass man sich eher um die Farbe der Kickschuhe und auch der Autos Gedanken macht als Spieler, als dass man zum Beispiel die richtige Einstellung für so ein Fußballspiel gegen den BVB hat. Also da war schon harter Tobak am Start und ich teile so ein bisschen die Einstellung auch oder die Meinung von Robin Dutt, dass du da auch Leader brauchst an der Seitenlinie, einen Direktor, der so ein Orchester dann auch wirklich leiten kann. Das ist hier augenscheinlich schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Ob das ein Julian Nagelsmann kann, das ist dann nochmal eine andere Frage. Ob ein Julian Nagelsmann gut beraten ist, zu den Bayern zurückzukehren, so wie sie ihn da vom Hof gejagt haben und nach so kurzer Zeit und nachdem sie da was für Versprechungen, muss man da auch mal sagen, sind da gelaufen, so nach dem Motto, wir bauen hier was auf. Sowas braucht Zeit, hat man ihm einen 5-Jahres-Vertrag gegeben und dann ist ihnen nach anderthalb Jahren die Luft ausgegangen und es musste doch ganz schnell gehen. Also es ist da einiges im Argen und du hast völlig recht und da bin ich wieder bei dir. Es ist ein Problem, dass Uli Hoeneß noch die Rolle spielt, die er spielen darf. Es ist, glaube ich, da ist einfach auch die Zeit jetzt over und da ist aber auch die Frage, wer macht's denn dann? Also wer hält denn dann die Fäden zusammen an der Säbener Straße in Zukunft? Gibt es jemanden, der extra hoch an den Tegern ziehen möchte und diese Rolle einnehmen möchte? Ist es Herr Freund? Wer macht's denn? Und da sehe ich im Moment niemanden. Es war ein Verein, der immer so geführt wurde, wenn wir jetzt einfach zu Robin Dutt zurückkommen, zum Thema Leadership, der sehr klar und sehr strikt geführt war. Und das ist jetzt im Moment nicht mehr der Fall. Und die Frage ist, mal fernab der Trainerdiskussion, wer kann diesen Verein denn wieder dahin bringen in Sachen Leadership? Wer ist denn die starke Hand, der diesen Verein wieder lenkt und waltet?
Also erstmal, du kannst natürlich sagen, dass der Trainer dafür verantwortlich ist und das stimmt auch, aber seit dieser Entscheidung, dass er geht, haben sie unter anderem Leipzig geschlagen, sie haben Mainz und Darmstadt, bei allem Respekt, das ist natürlich das untere Ende der Tabelle, 13 Tore eingeschenkt, man hatte das Gefühl, die Mannschaft und er selber sind auch befreit nach dieser Entscheidung und ich sage einfach nur in der Hinführung auf ein Spiel gegen Borussia Dortmund, das eine spezielle Historie hat, du hast Spieler wie Goretzka, die sich empfehlen müssen, kann ich diese Leistung der Bayern nicht verstehen, weil die Bayern, eine Bayern-DNA war ja immer, wenn es drauf ankommt, dann zeigen wir der Konkurrenz, wer die Nummer 1 im Land ist, auch wenn jetzt gerade Leverkusen sich mal vielleicht obenhin verirrt hat, so Bayern-Dogma. Und wir nehmen die jetzt auseinander und vor allen Dingen auch Spieler, die sich empfehlen wollen, die spielen groß auf. Du willst ja trotzdem als FC Bayern-Spieler zu EM und du willst ja deine großen Ziele erreichen. Und ich finde, wenn ich die Qualität der einzelnen Spieler mir anschaue von Bayern, dann habe ich das hier im Podcast immer gedacht, dann traue ich ihnen sogar den Triumph in der Champions League zu. Und insgesamt Ausstrahlung, Fehler, mangelnde Kaltschnäuzigkeit, all das, was bei den Bayern da war, auch so eine gewisse Ohnmacht auf dem Feld, das kennt man so von den Bayern nicht. Da hat Thomas Tuchel auch keinen großen Job gemacht, das brauchen wir gar nicht zu besprechen, da hast du vollkommen recht. Aber ich denke, die Eigenmotivation der Mannschaft sollte schon reichen, ein Spiel gegen Borussia Dortmund anders anzugehen. Und der andere Punkt ist, weil du gerade nach Leadership im Verein gefragt hast, ich habe das so oft hier gesagt und Bayern-Fans unterstellen mir dann immer, dass ich gegen die Bayern grundsätzlich wäre. Die Bayern haben doch jahrelang davon gelebt, dass sie so viel Kohle hatten, dass sie jedem in der Liga, der ihnen gefährlich werden konnte, wie unlängst damals, das ist ja auch schon 12 Jahre her, Borussia Dortmund, einfach komplett kurz und klein gekauft haben. Spieler wie Götze, die sie gar nicht brauchten, trotzdem gekauft haben. Und jetzt hätten sie wieder ein Problem geschaffen gegen Leverkusen, indem sie ihnen den Trainer abspenstig gemacht haben. Eigene Ideen, was will ich denn entwickeln, wo geht der Verein hin, was brauche ich denn für Spieler, spielen wir Flügelspiel, spielen wir Zentrumspiel oder sowas, das ist ja gar nicht da. Und ich wundere mich eh, muss ich sagen. Ich habe damals gedacht, nachdem er 3,5 Jahre weg war, Uli Hoeneß, dass er ein bisschen demütiger geworden wäre. Der pöbelt und poltert, also wie in seinen größten oder schlimmsten Zeiten, dass er immer noch eine Bühne kriegt. Aber er hat doch all diese unzähligen Fehlentscheidungen in Trainer oder wer ist denn jetzt der Nachfolger? Hat er doch selber mit zu verantworten und er tut immer so, als wenn er, ja, er senkt dann den Daumen oder was weiß ich nicht hoch. Jetzt ist Max Eberl der Heilsbringer. Max Eberl ist ein anerkannter Fußballfachmann, der in der Transferbilanz eigentlich immer geliefert hat, bis auf die letzten 2 Jahre in Gladbach. Aber da wird man auch mal sehen müssen, ob dem nicht seine Work-Life-Balance mittlerweile wichtiger ist. Also du hast ja gestern so ein Bild in unserer Gruppe gepostet, wie er dann in der Säbener Straße da steht, mit dem Käffchen, Zigarettchen, das Leben genießen. Das werden wir sehen, wie das weitergeht. Nur das Problem ist doch vor allen Dingen, guck dir doch mal die Körpersprache von Leroy Sané an. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch ein bisschen populistisch. Ist das ein Spieler, der sich für eine Startformation bei der EM bewerben will? Ist das ein Spieler, der nach hinten arbeitet? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die wissen gerade alle gar nicht so richtig, was es bedeutet, für Bayern München zu spielen. Und das ist, glaube ich, das tiefsitzende Problem in diesem Verein im Moment.
Ja, es ist nicht nur das. Also es ist so, dass auch so ein Max Eberl ja auch so eine Entscheidung war, wo man sich fragen konnte, okay, ist das jetzt wirklich tatsächlich die Entscheidung, die Bayern München braucht? Was den gerade eben angesprochen. Es ist natürlich auch irgendwie böse, dass Paparazzi ihn da abknipsen mit sehr, sehr, sehr entspannt und auch mit einem weiten Blick in die Ferne, mit einem Tässchen Kaffee und einer Zigarette, soll er alles machen. Aber ich finde eigentlich viel entscheidender, was Joshua Kimmich gesagt hat im Interview. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast nach dem Spiel. Der war ja wirklich völlig fassungslos, dass man genau das, was du gerade eben angesprochen hast, dass man gegen den BVB nicht wirklich auch schon einen Tag vorher bis in die Haarspitzen motiviert ist, in dieses Spiel reinzugehen und den BVB wegzuknallen. Was natürlich auch schon eine kleine Hybris ist in der Verfassung, in der Bayern München momentan ist, weil sie einfach nicht die Dominanz haben, die sie die ganzen Jahre hatten. Aber sei es drum. Ich bin in allen Punkten bei dir, aber bei Joshua Kimmich, da habe ich gedacht, so Gott sei Dank, der hat wenigstens die Eier und stellt sich hin. Der wird wahrscheinlich hinterher total zerlegt worden sein. Also da hat der Pate oben am Tegernsee wahrscheinlich auch, ist komplett ausgefreakt. Aber es war ehrlich und es war klar. Und ich glaube, das muss der Ansatz sein, dass du einfach auch mal wieder zur Besinnung kommst in diesem Verein. Also ich habe wirklich den Eindruck, das ist ein Verein, da sind viele psychisch nicht auf der Höhe momentan. Joshua Kimmich hat es wenigstens mit ein paar Sätzen klar gemacht. Und ich glaube, die grundlose Ehrlichkeit ist mal Punkt 1, die du brauchst, um diese Mannschaft auch wieder hinzukriegen. Und geh ehrlich mit ihnen um. Sorgt dafür, dass sie auch wieder eingeordnet werden, dort, wo sie einzuordnen sind. Ein Leroy Sané hat im Moment nicht die Form, komischerweise, die er vor ein paar Monaten noch hatte. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist zwischen Tuchel und
ihm. Ja, die beiden haben sich ja eigentlich total, die haben sich ja eigentlich richtig gut verstanden. Tuchel hat ihn ja in der Hinrunde zu irgendwas gebracht. Eben. Übrigens ein Wort zu Joshua Kimmich, den wir ja auch in seiner alten Rolle hier häufig kritisiert haben. Bin ich vollkommen bei dir. Ich finde, seit er das jetzt eingesehen hat, dass er auf rechts spielen sollte, sowohl bei den Bayern als bei der Nationalmannschaft, wie noch, dass er das bei der Nationalmannschaft gut gemacht hat. Und ich glaube, dass sein Wort auch da Gewicht haben kann. Vielleicht ist das auch so eine Last, die ihm jetzt genommen wurde. Er muss im Mittelfeld zeigen, dass er der größte Stratege Europas ist. Nee, er kann auch hinten rechts einen Weltklasseverteidiger abgeben. Und das ist ja eigentlich etwas, was wir bei all unserer Nicht-Bayern-Sympathie trotzdem am Bayern immer bewundert haben, oder ich zumindest. Dieser ewige Hunger, dieser ewige Siegeswille, selbst nach 11 Meisterschaften oder 10, noch im nächsten Jahr immer wieder der Konkurrenz zeigen zu wollen, wir sind besser. Dieses fast schon grenzdebile oder diabolische Grinsen, auch wenn Thomas Müller das 8.426. Tor seiner Karriere geschossen hat, das war ja immer da. Und das scheint mir im Moment irgendwie so ein bisschen verschütt gegangen. Es ist so eine gewisse Grundlethargie da. Ja gut, dann gewinnt halt Dortmund bei uns. Dass sich normal ein Bayern München, wie wir es kennen, niemals hätte leisten oder vorstellen können. Das ist das Einzige, wo ich sage, das war tatsächlich zu den großen Uli Hoeneß-Zeiten anders. Und es ist ja wahrscheinlich auch klar, dass wenn du so viel gewonnen hast wie diese Spieler, dann wirst du irgendwann auch mal satt, selbstzufrieden, präsig. Das ist doch völlig normal. Aber dann bin ich doch als Verein gefordert, neue Akzente zu setzen. Und dass der Einzige ist, dem du diesen permanenten Hunger anmerkst, Harry Kane, der übrigens am Samstag auch nicht geliefert hat, der hatte drei richtig große Bretter, da muss er einen mindestens von machen. Und dass der weiter im Moment auf titellos läuft praktisch, das ist ja fast schon der Treppenwitz der Geschichte. Aber diese Mannschaft hat nicht den Hunger aus sich heraus entwickelt, weiter zu gewinnen. Und im Moment tun sie sich halt wahnsinnig schwer, das wieder in den Verein zu implementieren. Ne? Und das ist, glaube ich, das Bayern-Problem.
Bayern ist alles auserzählt. Wer wird jetzt der nächste Bayern-Trainer? Das ist für mich die entscheidende Frage. Du musst es ja wissen.
Ich weiß es nicht. Ich halte es tatsächlich für möglich, dass Nagelsmann zurückkommt, obwohl ich das für eine Schnapsidee halte, weil es wird ja, das ist ja unglaublich, wie kurzzeitig das Gedächtnis ist von Leuten auch. Also Julian Nagelsmann wird ja heute so dargestellt, weil er bei der Nationalmannschaft gerade auch einen guten Job macht. Ey, der war doch damals, der hatte doch alle drei Titel kurz vor der Nase. Da haben sie den, also der war im Viertelfinale der Champions League. Borussia Dortmund war ihn schon nah auf den Pelz gerückt. Er hatte in der Saison vorher auch nur einen Titel gewonnen und den noch nicht mal besonders strahlend. Er ist gegen Villarreal in der Champions League ausgeschieden. Das darf man alles nochmal dran erinnern. Nochmal, ich habe gar nichts gegen Julian Nagelsmann. Finde, das ist ein cooler Typ und ich glaube, dass der bei der Nationalmannschaft einen guten Job macht. Aber jetzt zu tun, als wenn es keine Gründe gegeben hätte, das stimmt ja einfach nicht. Wer wird weiter gehandelt? Mourinho, der für meine Begriffe etwas abgehalftert mittlerweile ist und einen sehr destruktiven Fußball spielen lässt. Rangnick, habe ich gesagt, der alles umkrempeln würde. Der würde, glaube ich, sogar Uli Hoeneß erstmal Trainerbüroverbot geben. Und der lässt halt einen ganz anderen Fußball spielen. Der spielt auf Pressing, auf Chaos, auf Balleroberung. Das kannst du als Bayern-Trainer eigentlich nicht spielen, weil du als Bayern in jedem Spiel der Favorit bist. So, Zidane, De Serbi ist die Frage, was ist mit deren Deutschkenntnissen? Und du siehst halt einfach, es läuft nicht mehr so, gerade im Moment, dass jeder Trainer, der auf der Welt ist, nur auf einen Anruf der Bayern wartet. Das ist vorbei und deshalb tun sie sich meiner Meinung nach auch so schwer. Eine hauseigene Lösung wäre Sebastian Hoeneß gewesen. Ich glaube aber, der hat so klar signalisiert, dass er in Stuttgart bleibt. Das wäre dann schon sehr unglaubwürdig jetzt das Ganze. Ich bin gespannt, wen Max Eberl da aus dem Köcher zaubert. Er hat ein dickes Notizbuch, er hat immer gute Ideen gehabt. Er wollte ja auch mal Alonso nach Gladbach holen. Aber gerade so auf den ersten Moment drängt sich noch nichts auf. Und deshalb würde ich mich gar nicht wundern, wenn sie auf eine altbekannte Lösung zurückgreifen würden.
Zumal die Serbe ja mit Liverpool ein bisschen liebäugelt und dafür sogar sein Verein so ein bisschen.
Glaube ich nicht, dass die Serbe zu Liverpool geht, weil Jürgen Klopp hat das ja auch nochmal sehr gut skizziert im Vorfeld des Spiels gegen Brighton gestern. Guter Spieltag für Liverpool, haben ja gewonnen und die beiden Konkurrenten haben unentschieden gegeneinander gespielt. De Serbi steht ja für eine ganz andere Art Fußball, auch für Chaos am Platz, trotzdem viel Ballbesitz. Also ganz anders als die, auf die jetzt gerade Klopp so geeicht ist. Deshalb glaube ich nicht, dass De Serbi Liverpool-Trainer wird.
Wahnsinn. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was die Trainerfrage angeht. Es bleibt auch so ein bisschen spannend, wer sich denn am Ende um den Champions-League-Plätze, um den letzten, kloppt. Da haben wir vielleicht einfach nochmal um ganz kurz, bevor wir nach unten in der Tabelle gucken, da haben wir zwei Spiele gesehen, die, glaube ich, nicht unbedingt den Hunger haben zeigen lassen, in der Champions League doch noch stattfinden zu wollen. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, beide Spiele, wo ich so gedacht habe, boah, war harte Kost. Ich meine, Leipzig war so überlegen, keine Ahnung, was da passiert ist, dass sie nicht irgendwie einen einzigen Ball ins Tor geschossen haben. Wohingegen man natürlich auch sagen muss, dass Mainz das richtig, richtig gut gemacht hat. Aber auch die Schwäche von Leipzig war eklatant, keine Ahnung, was da los ist. Eintracht Frankfurt ist für mich so ein Verein, der komplett in einem Vakuum lebt. Mal spielen sie wirklich tollen Fußball, mal ist es so, dass du denkst, so, boah, wann ist das Spiel endlich vorbei? Wer wird es hinten raus denn werden? Es muss ja wohl Leipzig werden bei dem Abstand, den sie haben zu Eintracht Frankfurt, aber es ist schon, wenn du da oben hinguckst, ist es schon dann nach Dortmund harte Kost.
Also das mache ich kurz. Stuttgart gestern sogar glücklich hinten raus dann noch den Punkt geholt gegen Heidenheim. Aber Stuttgart wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Dortmund ist jetzt, glaube ich, im Flow. Ich glaube, dass Leipzig Fünfter wird. Dieser Platz kann, wir haben darüber geredet, auch noch für die Champions League reichen. Ich glaube, dass es im Moment ein bisschen knapper wird, weil wir nicht mehr so viele in Europa vertreten sind. Aber wenn Leverkusen zum Beispiel ins Europa-League-Finale kommt, Bayern und Dortmund weiterkommen, dann sieht das wieder ganz gut aus. Frankfurt, das können wir irgendwann nochmal in Ruhe behandeln. Platz 6, das wäre normalerweise okay, weil du dann sagen kannst, du spielst wahrscheinlich Europa League, da müssen sie auch hin, aber es ist, dass ich das sage, ist fast schon ein Witz an sich, weil wo Frankfurt vor 6, 7 Jahren stand, aber die spielen eigentlich wie eine graue Maus auf hohem Niveau. Ich sehe keine Handschrift von Dino Topmüller, das muss ich leider sagen, den ich total sympathisch finde und den ich total schätze, so im Austausch. Ich glaube noch, dass das ein guter Trainer ist, aber er hat den Zugriff auf diesen Kader, auf diesen Club und auf diese Mannschaft überhaupt noch nicht gefunden. Ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, wenn sie Sechster werden, dann werden sie auch mit Dino Topmüller in die neue Saison gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch schnell unruhig wird. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar festhalten. Und ja, die anderen sind zu weit weg. Platz 7 kann ja auch noch reichen. Da sind, glaube ich, im Moment Augsburg, Freiburg und Hoffenheim die Kandidaten. Aber wie gesagt, vielleicht sollten wir auf den einen oder anderen Verein noch mal ein bisschen später gucken. Aber jetzt würde ich dann doch mal sagen, dass wir im Abstiegskampf mal angekommen sind. Wie ist die Situation für dich, Hennes, der 10. Bitteschön, sprechen.
Tja, das ist bitter, muss man echt sagen. Also ich fand, das Spiel gegen Augsburg war nochmal eine Steigerung. Also du musst erstmal gegen den 7. dann auch einen Punkt mitnehmen. Auswärts, es war auch so, dass der 1. FC Köln seine Chancen hatte. Augsburg war überlegen, das hast du ganz klar gesehen. Also da spielt halt nun mal der 7. gegen den jetzt aktuell 17. Und es war schon ein Unterschied zu sehen. Aber ich fand auch, dass es Köln richtig, richtig gut gemacht hat. Für meinen Geschmack war es so, dass zu spät gewechselt wurde. Ein Downs hätte ich früher gebracht, ein Waldschmidt hätte ich auch früher gebracht. Jetzt war Waldschmidt ja lange verletzt, aber trotzdem, glaube ich, einfach 10 Minuten, einen Waldschmidt so kalt reinzuschmeißen, war Quatsch. Also da waren so ein paar Sachen, die haben mir nicht richtig gut gefallen. Insgesamt macht es Hoffnung, dieses 1:1. Mit ein bisschen Glück hätte man vielleicht sogar noch ein zweites Tor schießen können, aber du brauchst das jetzt. Also du musst Dreier machen. Es macht ja gar keinen Sinn, weiter auf irgendwelche komischen Unentschieden zu spielen. Was sie natürlich nicht tun. Sie probieren ja ihr Möglichstes. Aber du brauchst jetzt Dreier. Und jetzt ist es glücklich, dass Mainz nur einen Punkt geholt hat, dass Darmstadt und Bochum sich 2:2 getrennt haben. Also noch ist alles drin für den 1. FC Köln. Im Moment sehe ich aber, wenn du das Spiel gegen Leipzig anguckst, Mainz 05 deutlich, deutlich gefestigt da. Und das ist mein Problem als 1. FC Köln-Fan. Das wird ein ganz, ganz knappes Höschen. Und wenn du jetzt nicht einfach mal 2, 3 Spiele gewinnst, dann war es das und dann heißt es dann doch zweite Bundesliga. Leider.
Also ich gehe es mal anders an. Ich habe ja hier gesagt, dass ich glaube, dass 31 oder 32 Punkte zur direkten Rettung, also zu Platz 15 reichen würden. Von wegen, wir brauchen 40 Punkte, die man noch nie gebraucht hat. Also ich kenne Werder-Fans, die haben totale Angst, weil jetzt in den nächsten 4 Spielen echt 4 richtig harte Brocken kommen, dass das so laufen könnte wie damals unter Florian Kohfeldt, wo sie in den letzten 10 Spielen, glaube ich, nur noch einen einzigen Punkt geholt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich das nicht wiederholt. Heidenheim wirkt mir auch zu stabil, genauso wie Union. Also die würde ich schon rausnehmen aus dieser Verlosung. Dann komme ich mal zu Borussia Mönchengladbach. Da kann man sagen, der Umbruch ist komplett gescheitert. Der Pokaltriumph oder das Ziel, nach Berlin zu kommen, ist kläglich vergeben worden in Saarbrücken. Umbruch kann ich auch nicht mehr akzeptieren und hören. Ich finde, da ist schon eine Menge Qualität in dieser Mannschaft drin, die nicht abgerufen wird. Wir waren ja beide immer Fan eigentlich des Mannes mit viel Produkt im Haar, aber Seoane scheint auch, ich habe eben gesagt, keinen Zugriff zu bekommen, strahlt kein Feuer, keine Begeisterung aus. Das ist wenig. Die Stimmung kippt jetzt endgültig nach diesem Spiel gegen Freiburg. Auch da würde ich normalerweise sagen, bei 7 Spielen und vielleicht noch 4, 5 Punkten, die du holen musst. Aber dieser Strudel ist nicht ganz ungefährlich, zumal ich von den Mannschaften, die unten stehen, Mainz zutraue, komme ich gleich nochmal drauf, auch eine Serie zu starten. Wolfsburg mit Hasenhüttl, die werden sich jetzt schnell von unten verabschieden. Ich glaube, das ist eine gute Wahl für Wolfsburg, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und Bochum, ja. Wir beide haben hier letzte Woche gesprochen und haben gesagt, wenn Bochum gegen Darmstadt gewinnt, dann sind sie unten raus. Sie haben aber nicht gewonnen nach 2:0 Führung. Ja. Und der Trend ist sehr besorgniserregend. Nach diesem Spektakel gegen die Bayern haben sie von 5 Spielen 4 verloren, gestern nur einen Punkt. Auch Bochum würde in dem Sog nach unten vielleicht reinrutschen. Auch dazu komme ich gleich noch. Mainz, bin ich bei dir, wirkt im Moment auf mich stabil, spielen jetzt zu Hause gegen Darmstadt. Wenn sie das gewinnen, traue ich denen auch eine Serie zu. Der Trainer macht einen guten Eindruck. Ich würde fast im Moment sagen, dass Mainz für mich ein Kandidat für Platz 15 sogar ist, wenn sie diese Energie mithalten können.
Oh, okay.
Der FC, ein Punkt in Augsburg ist aller Ehren wert. Es war ein glücklicher Punkt, das muss man schon sagen, weil Augsburg die doch deutlich gefährlicheren Chancen hat, aber auswärts punktet der FC zuverlässig, und war es 5. Unentschieden in Folge gegen starke Konkurrenz. Der ein oder andere würde sicher sagen, mal lieber einen gewonnen oder einen verloren, das wäre nämlich dann ein bisschen mehr in der Hochrechnung gewesen. Genau dasselbe. Jetzt zu Hause Bochum ein Must-Win-Spiel, weil du irgendwann auch nicht mehr sagen kannst, ja, hinten kommen noch die Spiele. So viele sind es nämlich nicht mehr. Selke ist wieder da, das tut ihnen augenscheinlich gut. Finde auch, dass Timo Schulz das schon rüberbringt, irgendwie, wir versuchen mutig zu spielen. Es bleibt die Frage, reicht das Offensivpotenzial? Ja, und Darmstadt wehrt sich, wird am Ende aber trotzdem absteigen. Da ist es dann einfach auch eine Frage der Qualität. Und deshalb mache ich jetzt einen Strich drunter. Ich glaube, dass der Bundesligist in der Relegation immer Favorit gegen den Zweitligist ist. Ich finde diese Regelung auch, das sage ich jetzt als HSV-Fan, der zweimal davon profitiert und zweimal nicht hat. Der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga wird finanziell von Jahr zu Jahr größer. Es ist grotesk, dass wir eine Relegation spielen. Ich halte sie nicht für fair dem Zweitligisten gegenüber, habe ich sie auch noch nie für fair gehalten. Ich glaube aber, dass du als Zweitligist, ob Düsseldorf oder HSV, danach sieht es im Moment aus, eher eine Chance hast gegen eine Mannschaft wie Gladbach oder gegen Bochum, die völlig unverhofft in diese Relegation noch im negativen Sinne reinschlittern, als für eine Mannschaft wie Mainz oder Köln, die jetzt sagen würden, boah, Relegation ist jetzt erstmal fast das Höchste der Gefühle. Du verstehst, was ich meine? Dann muss zum Beispiel Bochum in der Relegation das Spiel machen. Das ist gar nicht ihr Spiel, weil sie das in der Bundesliga nicht machen. Also von daher sehe ich durchaus eine Chance bei einer gewissen Konstellation für den Zweitligisten. Nicht wie Stuttgart letztes Jahr, die waren einfach zu stark. Also gerade das Spiel von Bochum hat die Situation gestern unten drin noch mal extrem verschärft.
Ich habe selten so eine gute Abstiegsanalyse gehört wie von dir jetzt gerade. Das war wirklich brillant. Das wirklich Chapeau.
Dankeschön. Danke, Schabi.
Sehr, 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 sehr gerne. Was mich aber da nachhaltig irritiert, ist, dass du ja dann durch die Blume gesagt hast, dass der erste FC Köln absteigen wird. Direkt.
Nee, habe ich nicht, weil ich glaube, wenn Köln gegen Bochum jetzt gewinnt, sind sie auch zwischen den beiden Mannschaften nur noch 4 Punkte. Du weißt, dass ich den VfL Bochum sehr mag und wir haben die hier für ihre Arbeit der vergangenen Jahre immer über den grünen Klee gelobt. Aber das ist eine ganz gefährliche Situation für Bochum gerade. Die sind in so einem freien Fall und es ist, glaube ich, beim letzten vielleicht jetzt gerade angekommen, oh, das könnte ja doch nochmal richtig eng werden. Und wenn's, du hast gerade eine WhatsApp bekommen auf dein Handy oder eine Mail, habe ich gerade gesehen, auf deine teure Breitling. Also es kann theoretisch sogar sein, dass Mainz sich rettet und der FC noch in die Relegation kommt. Also du kannst ja, was der FC hat 19 Punkte, jetzt hast du noch 21 zu vergeben. Wenn du jetzt vielleicht nochmal 9 oder 10 holst, dann könnte das schon für die Relegation reichen. Ich will jetzt auch Bochum nicht hier runterquatschen oder sowas. Aber klar ist auch, der FC steht jetzt auf dem zweitletzten Platz. Ich glaube, dass der FC gegen Bochum gute Chancen hat zu gewinnen. Trotzdem ist die Situation sehr, sehr prekär. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, Mainz oder Köln, auch angesichts des Heimspiels, was Mainz im direkten Duell hat, dann sehe ich Mainz eigentlich im Moment mit den besseren Chancen.
Puh. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin, wo wir jetzt natürlich logischerweise hingehen müssen, in die zweite Liga. Und lass mich da mal mit meinem großen Sorgenkind anfangen. Ist der Funkeleffekt dahin und ist es so, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass der erste FC Kaiserslautern zurück in Liga 3 muss? Oder ist das zu früh?
Es ist noch zu früh, aber ich muss schon auch sagen, also beim Blick auf die Tabelle kann dir schon ein bisschen schwindelig werden. Ja. Osnabrück unten, Respekt, die wehren sich, aber das wird am Ende nicht reichen. Also es geht um einen direkten Absteiger und um die Relegation. Rostock hat das ordentlich gemacht in Kiel, aber hat auch in den letzten 3 Spielen 2-mal gewonnen. Also Rostock ist unangenehm und die unangenehm zu bespielen und die zerfallen auch gerade nicht. Braunschweig ist für mich sensationell, was die für eine Aufholjagd dahingelegt haben. Und die wirken ja, mental fast am stabilsten. Du hast Wiesbaden und Magdeburg, die beide eigentlich, nachdem sie schon fast gerettet schienen, im Moment ein bisschen taumeln. Du hast Schalke, da können wir auch gleich nochmal ein Wort drüber verlieren. Was mich bei Kaiserslautern wirklich nachhaltig irritiert, ist, dass du, das war eigentlich genauso ein Spiel jetzt gegen Düsseldorf, was ein Funkelsieg wäre. Du führst lange 1-0, du stehst stabil. Düsseldorf ist eh für mich ein Phänomen. Die machen aus so wenig Chancen so viele Tore, das ist Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Aber das war nicht die Funkelstabilität, die wir kennen. Klar, dir fehlt mit Ache auch ein wahnsinnig wichtiger Mann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Funkeleffekt verpufft. der weiß schon, was er tut. Aber es ist eine brutal schwierige Situation für Lautern. Ich bin mir auch nicht sicher, wie es da so in der Kabine im Verein aussieht. Viele Spieler, die eigentlich Leistungsträger waren, dann fast ausgemustert. Unter Kramotzis, jetzt sind sie wieder da. Teilweise, also ich glaube, man kann sagen, zum Ende weiß ich gar nicht, vielleicht macht er nochmal was. Aber in der Endphase seiner Karriere für Friedhelm Funkel, für meine Begriffe, eine der schwierigsten Aufgaben seiner Karriere.
Ja, das sehe ich wohl auch so. Aber es wäre krass, wäre bitter. Also wenn man sieht, wo Kaiserslautern herkommt, in der zweiten Liga, was dann passiert ist, irgendwann gab es diesen Knack mit Schuster, dann ging es aber auch wirklich erdrutschartig immer weiter nach unten. Und auch man hatte nicht das Gefühl, dass das Mannschaftsgefüge noch passt. Das macht Sorge und ich finde auch, Friedhelm Funkel hat nicht nur den schwersten Job, sondern es ist auch ein Job, wo ich mir nicht sicher bin, ob er sich damit einen großen Gefallen getan hat, dass er da einfach nochmal sagt, komm, ich rette meinen alten Verein nochmal. Vielleicht muss man dann irgendwann aber auch akzeptieren, dass die Zeit auch eines Retters, selbst eines Rettertrainers dann irgendwann mal vorbei ist. Ich will da jetzt nicht unken, aber ich sehe Kaiserslautern wirklich wahnsinnig gefährdet, noch viel gefährdeter als Schalke 04. Da ist jetzt aber auch wieder was passiert bei Schalke, was niemand so richtig verstanden hat. Von heute auf morgen haben sie sich von Matthias Schober getrennt, der ja nun lange das Nachwuchsleistungszentrum geleitet hat. Ich glaube 5, 6 oder 7 Jahre. Hatte mal eine Begegnung mit ihm im NLZ. Das war eigentlich ganz, ganz angenehm. Hat er, glaube ich, auch einen guten Job gemacht. Was ist da passiert? Hast du irgendeine Information? Weil egal, was da passiert bei Schalke, es geht immer gleich ans Angemachte. Ein Wilmots ist nicht derjenige, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie Jesus über das Wasser laufen kann und alles verändert dort. Auch dieser Effekt ist verpufft. Jetzt trennt man sich von Schober. Was ist da los? Es ist ja kein Tag vergeht, dass du irgendeine völlig irre Meldung hörst.
Also als erstes Mal würde ich sagen, ich glaube, die Hoffnung für all die großen Traditionsvereine ist meiner Meinung nach wie in Wiesbaden, weil die gefühlt eigentlich eine viel bessere Saison spielen, als alle erwartet haben. Aber jetzt haben sie nur 31 Punkte. Also ich würde jetzt eher wetten auf zweiten direkten Absteiger Wehen. Da ist aber die Relegation eigentlich nur ein Rettungsanker, in dem prozentual, glaube ich, über 70% der Drittligist weiterkommt. Das nur mal kurz by the way. Also Lautern, ich habe das Gefühl, in Lautern stimmt's im kompletten Verein nicht. Da ist viel zu viel Unruhe. Das kann selbst der Feuerwehrmann der Nation im Moment nur bedingt löschen. Ja, und bei Schalke. Schalke hat eine gewisse Heimstärke jetzt entwickelt, hat aber zweimal zu Hause jetzt auch nur unentschieden gespielt, gegen Paderborn und gegen Karlsruhe. Auswärts geht da gar nichts. Und bei Schalke regiert mittlerweile die nackte, blanke Angst. Das muss man auch sagen. Wir haben darüber gesprochen, dass noch nicht mal sicher wäre, ob sie eine Lizenz für die dritte Liga bekommen würden. Marc Wilmots, ich habe ihn als Spieler verehrt, kehrt mit sehr eisernem Besen, muss da auch den einen oder anderen schon verprellt haben. Trotzdem darf man auch nicht vergessen, also er hat Soppi zum Beispiel gekauft, der hat richtig gut gespielt, der ist nun nicht ganz fit, als Soforthilfe angepriesen ist dann auch ein bisschen viel. Jetzt wollen sie Ben Manga installieren, das war der damals immer das Trüffelschwein praktisch für Freddy Bobic war. Was bei Matthias Schober vorgefallen ist, das kann ich überhaupt nicht beurteilen, da möchte ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Ich glaube, dass die Knappenschmiede jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so zuverlässig geliefert hat, wie vielleicht noch vor 10 Jahren, aber trotzdem immer noch ein Aushängeschild des Clubs ist. Für meine Begriffe hat Matthias Schober da auch eine ordentliche Arbeit gemacht, aber wenn selbst Oliver Runert, der ja Vereinsmitglied auf Schalke immer noch ist, der ja auch mal von vielen gehofft wurde, dass der kommt, wenn der sagt, er versteht das alles nicht mehr, da muss man sich, glaube ich, da schon Sorgen machen, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob du dich als Union Berlin Verantwortlicher über Schalke so explizit äußern solltest, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, bei Schalke stimmen verschiedene Parameter nicht. Also was ich tatsächlich jetzt für überfällig halte, ist die Trennung von Gerald Asamoah, weil ich glaube, bis heute weiß immer noch keiner, was der eigentlich genau gemacht hat in den letzten Jahren da und dazu nach dem Vernehmen nach eine Menge Geld dafür bekommen hat. Er hat auch selber, glaube ich, verpasst, Akzente zu setzen da. Mal gespannt, wo ihn sein weiterer Weg hinführt. Als Spieler war er ja nun wirklich jemand, der für all diese Schalker-Tugenden stammt. Ich habe das Gefühl, Marc Wilmots wäre gerne der starke Mann, aber da muss auf jeden Fall mehr Kompetenz noch dazu. Ich weiß auch nicht, du hast die Namen Hefer und Tillmann und wen noch alles, aber ob das jetzt alles so eine klare Leitlinie gibt, im Hintergrund sagen alle, wir müssen nächstes Jahr einen Kader aufbauen, wo wir oben mitspielen können, muss erst mal sehen, dass du überhaupt die Liga hältst. Also wenn ich jetzt Schalke-Fan wäre, würde mich langsam die nackte, kalte Panik überkommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Dem ist wohl so, aber ist es nicht auch so, dass man als Fan des HSV auch die nackte Panik nach dem Spiel, spätestens nach dem Spiel gegen Fürth haben muss. Denn, also, wenn du so übermächtig bist, Entschuldigung, also richtigen Frosch im Hals und das pünktlich zum HSV. Ich habe das Spiel in voller Länge gesehen und muss dir ganz ehrlich gestehen, wenn du so viele Chancen hast und die Dinger nicht reinmachst, dann hast du auch Platz 3 nicht verdient. Was ist da los? Das ist ja irre. Das ist ja Wahnsinn. Gegen Fürth, die es,
boah, naja, also in Fürth, okay gemacht haben. In Fürth zu gewinnen ist jetzt, also das ist auf gar keinen Fall Laufkundschaft. Das ist immer unangenehm, aber ich bin vollkommen bei dir. Erste Hälfte war ausgeglichen mit zwei Fehlern vom HSV.
Oh, das ist Lucia.
Boah.
Lucia, glaube ich, warte mal, lass dir mal Lucia rein. Ich glaube, der bringt den Bayern-Vertrag.
So. Wahnsinn.
Entschuldigung.
Kaum geht's beim HSV los, da verschluckst du Frösche, dein Hund schlägt an, das ist ja alles Wahnsinn. Also, die erste Hälfte war einigermaßen ausgeglichen, vielleicht sogar mit einem leichten Chancenplus verführt, aber ich bin vollkommen bei dir. Wer so eine zweite Halbzeit spielt, die richtig gut war, wer so viele Chancen hat nach dem 1-0, der muss das Spiel einfach gewinnen. Ich war dann in der zweiten Hälfte, weil ich arbeiten musste gestern, unterwegs im Auto, dann schreibt irgendein Kumpel, Nemeth, das gibt's doch gar nicht, gleich beziehungsweise mein Freund Paddy hat's geschrieben, gleich kriegen wir einen. Und keine 3 Minuten später, ich meine, so ein Tor schießt der nie mehr in seinem ganzen Leben. Es ist ja wahnsinnig, schießt einmal aufs Tor. Das ist unglaublich. Also das war so ein richtiger Tiefschlag. Auf der anderen Seite musst du sagen, Torchancen zu verwerten, ist halt eben auch ein Qualitätsmerkmal. Das schafft der HSV im Moment eigentlich für meine Begriffe zu wenig. Ich würde sagen, ein Punkt in Fürth ist normalerweise völlig okay, aber nicht angesichts der Ausgangsposition. Denn eins ist klar, St. Pauli ist durch. Wir haben letzte Woche schon beglückwünscht. Jetzt ist Kiel 7 Punkte weg. Kiel hat schon zweimal eine ähnliche Ausgangsposition verspielt und ist nachher nur noch in der Relegation gelandet. Kiel spielt noch gegen den HSV und gegen Düsseldorf. Also es ist auch kein ganz einfaches Restprogramm. Ich habe mir das gestern mal angeguckt und ich stelle jetzt am 1.4. und das ist kein Scherz, stelle ich die Wagner-Prognose auf. Wenn wir 19 Punkte holen, 19 aus 7 Spielen, also 19 von 21, das sind 6 Siege und ein Unentschieden. Dann steigt der HSV direkt noch auf. Die Frage ist natürlich, ist dieser Kader, dieser Club, diese Mannschaft im Moment in der Lage, so eine Serie zu starten? Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass tatsächlich so ein paar Ideen von Steffen Baumgart schon greifen. Das ist auch wichtig, meiner Meinung nach, für ihn selber. Denn wenn du jetzt nicht aufsteigen solltest, ob Dritter oder Vierter, aber trotzdem eine ordentliche Saison jetzt spielst, dann kann ich mir vorstellen, dass Steffen Baumgart auch im nächsten Jahr Trainer ist. Ich glaube dann nicht mehr mit Jonas Bolt, der, das wird immer klarer, viel zu lange mit einer Entscheidung gezögert hat. Also entweder hättest du im Winter den Walter entbinden müssen. Jetzt fängst du auch noch an zu husten. Was ist denn los mit dir?
Es ist wirklich so, also ich krieg Schnappatmung beim HSV.
Also wenn du einen Trainer nimmst, der dann eine ganz andere Philosophie hast, dann musst du ihm doch wenigstens die Winterpause geben. Oder du musst es am Ende mit Tim Walter durchziehen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei all den Verdiensten von Tim Walter. Ich glaube, es war zu spät, diese Entscheidung treffen. Man hätte es im Winter machen müssen. Und jetzt hast du nicht nur das Problem, dass Kiel da ist, sondern du hast auch Düsseldorf, die unfassbar effektiv spielen. Also deshalb klar ist, es sieht im Moment eher nach einem Zweikampf um Platz 3 aus. Die Chancen in der Relegation haben wir eben schon besprochen. Aber mit 19 Punkten, top, schnappi, die Wette gilt, steigt der HSV direkt auf.
Ich habe eher Sorgen, dass Holstein Kiel vielleicht sich doch noch verabschiedet aus dem Orchester da oben, dass Hannover 96 die strahlende Marke den Relegationsplatz noch schafft. Der Hamburger SV, das wiederholt, mal wieder Vierter wird.
Naja, sie waren ja die 2 letzten Jahre Dritter, mein Freund, ne? Was ist denn los mit dir? Sollen wir das Thema beenden? Das ist ja Wahnsinn. Also nicht, dass du mir hier noch kollabierst am Ostermontag.
Ich kann dir nicht sagen, was los ist. Aber es ist ja augenscheinlich wirklich auffällig auch, dass wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit durchgehalten hat und guter Laune war und man kommt zum HSV und man hat Frösche im Hals und man kriegt keine Luft mehr.
So, pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes, mein Freund. Bevor du hier jetzt irgendwie rumorakelst, ich noch irgendwie einen Notarzt rufen muss, sagen wir jetzt ganz einfach, wir halten jetzt fest, wir beide, wenn wir 19 Punkte holen, dann steigen wir direkt auf. Wir beenden jetzt das Thema zweite Liga und kommen jetzt kurz noch zur Euro 72 oder du kannst erst den DFB-Pokal tippen. Was willst du? Nee, pass auf, DFB-Pokal machen wir DFB-Pokal nachher, aber wenn du jetzt noch über Lyon sprechen musst, dann wird das hier noch schlimmer. Nee, also lass uns mal kurz einen Blick,
in die
M-Historie werfen. Übrigens würde ich das ganz gerne machen, bevor wir einen Blick in die M-Historie werfen. Guck mal hier. Werbepartner, ne?
Oh. Oh.
Ja, wie oh? Oh. Kannst du jetzt widersprechen, oder?
Nee, da kann ich nicht wieder.
Also, wir haben mit Mido, und das ist die wunderbare Uhr, die ich an meinem Handgelenk trage, einen neuen Werbepartner. Eine Schweizer Uhrenmarke, Automatikuhr, zertifizierter Chronometer für besondere Präzision. Ich habe sogar gehört, sie kann sogar über Fernschaltung Hustenanfälle bekämpfen und Hunde ruhig stellen. Und für meine Verhältnisse, du hast letztes Mal noch zu mir gesagt, ich sehe nur deshalb fast so gut aus neben Xabi Alonso wegen meiner Uhr. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, das müssen wir ganz ehrlich sagen.
Also, ich muss dir auch sagen, bei Mido, da kriege ich wieder Schnappatmung. Meine Zunge geht auch nicht mehr so richtig rund. Kann mich daran erinnern, vor 5 Jahren stand ich vor einer wunderschönen Mido-Uhr und dachte mir so, oh, ist die schön, toll. Und ich als Uhrenfreak dachte mir so, komm, das muss doch irgendwie machbar sein. Da stand aber kein Preis dran. Und dann habe ich gedacht, als ich den Preis erfahren habe, das kann sich einfach nur ein Thomas Wagner leisten. Also da bin ich einfach noch nicht. Wenn ich mal groß bin, also liebe Menschen bei Mido, dann bin ich gerne Thomas Wagner. Aber da bin ich noch sehr weit entfernt. Es ist aber auch eine Uhr, die selbst neben Xabi Alonso wirklich richtig gut aussieht. Also passt zu dir. Ich habe das auch schon wirklich auch schon im Doppelpass
genau
gesehen.
Genau, und da wollte ich nämlich sagen, wenn du nämlich dann auf den Preis guckst, und das ist ja, da ist jetzt die Bescheidenheit von Mike Leiss, dann würde ich sagen, ist das gar nicht so viel. Also einfach mal auf die Homepage klicken bei Mido. Und eins ist auch ganz klar, wenn du mal abkühlen musst nach einer Aufstiegsfeier im HSV oder nachdem der 1. FCK Pokalsieger geworden ist, im Pool einfach, ne? Die Wasserdichtigkeit bis zum Druck von 60 Bar, der passionierte Tiefseetaucher Mike Leiss, oder die Gangreserve 80 Stunden. Also du kannst die Uhr einfach mal weglegen, wenn du dich jetzt einfach mal 3 Tage in eine Hängematte legst und trotzdem...
Würde ich nie tun bei der Mido. Würde ich nie tun. Ja, genau.
Also du ziehst die... Ich ziehe die auch nicht mehr aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mittlerweile von Frauen angeschaut oder die schauen mir nach, die hätten früher, wenn die einfach mir vorbeigegangen. Das liegt nur an meiner Mido. Also, schöne Grüße
danke,
an unseren Mido. Neuen Werbepartner.
Danke, Mido. Der Opa hat auch wieder Spaß.
So, jetzt gucken wir noch kurz auf die Euro 72. Für viele die beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten, was ja viele gar nicht wissen. Naja. Wir hatten ja damals noch das Format mit einem 4er-Endrundenturnier. Gilt ja die Geburtsstunde der besten Mannschaft, das Viertelfinale in England mit den grünen Trikots. Dieser 3-1-Sieg an einem mystischen Ort. Der vielleicht schlechteste Elfmeter der Historie, Günter Netzer gegen Gordon Banks, der da reingeht. Trotzdem diese junge, wilde Mannschaft, Blockbildung, Gladbach, Bayern, von hinten raus Beckenbauer, Netzer, der da sein bestes Turnier gespielt hat. Der fühlt sich ja nicht als Weltmeister nach den 20 Minuten gegen die DDR 74. Vorne Gerd Müller. Das war schon eine Demonstration. Und wenn man dann aufs Halbfinale guckt gegen die Belgier, da gab es, glaube ich, die größten Probleme. Finale gegen die UdSSR war eine eindeutige Geschichte. Torschützenkönig Gerd Müller. Das waren die großen goldenen Jahre des deutschen Fußballs.
Absolut. Und dieser Elfmeter, der kam ja nur zustande, weil Sigi Held gefault wurde. Und ich wollte damals schon mit 2 Jahren unbedingt irgendwann mal eines Tages die Augenbrauen von Sigi Held haben. Wahnsinn. Wahnsinniger Spieler, war eine wahnsinnige Mannschaft. Es war auch eine Mannschaft mit Günter Netzer, der ja im Grunde genommen auch, du warst ja quasi oder bist ja quasi der Günter Netzer.
Ich war in der Mischung zwischen Katze Schwarzenberg und Berti Vogts, also mit Günter Netzer habe ich um Fußball.
Nein, ich meine von deiner Attitüde. Ja, ist klar, Ferraris, Porsche, Frauen, Mido-Uhren, alles das. Ja. Das ist ja Thomas Wagner in Rheinkultur eigentlich. Wobei ich da ja eher so ein Müller eigentlich bin. So
kennt man. Ja.
Immer Volltreffer.
Du bist eher so Hacki Wimmer. Du warst so ein bisschen der schöne und oft unterschätzte Wasserträger von Günter Netzer. Aber weißt du, was das Bild 72 ist? Dieses Finale in Brüssel. Ich weiß nicht, ob du das noch vom Kopf hast. Ich habe letztens noch mal so eine Zusammenfassung gesehen. Da stehen die beiden Mannschaften zur Nationalhymne. Und dann steht dahinter stehen 2 Fans. Bingerbrück grüßt die deutsche Nationalmannschaft. Da konntest du bei der Hymne noch auf dem Platz einfach laufen. Also wirklich, das ist unglaublich. Muss man wirklich sagen.
Einfach wir sind von Bingen angereist auf das der Europameister Deutschland.
Ja, ein toller Schüttelreim. So, ne?
Das stand da drauf.
Ja. Ein was? Hexameter, was für ein toller Schüttelreim, würde ich sagen.
Absolut, und da siehst du sie, aber trotzdem, also auch auf Franz Beckenbauer, die Frisuren fand ich das Allergeilste, wenn du dann auch Jupp Heynckes siehst irgendwie. Es sind ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte im deutschen Fußball von damals, war dabei.
Übrigens auch vielleicht zum Schluss noch eine nette Geschichte. Ich habe dann Günter Netzer mal irgendwann getroffen, habe ihn gefragt, was war denn das für eine rauschende Siegesfeier? Da hat er gesagt, was für eine rauschende Siegesfeier? Mich hat ein Kumpel mit dem Auto in Brüssel abgeholt, wir sind nach Gladbach und haben in meiner Kneipe noch einen Trink genommen. Also die haben sich auch in alle, die haben sich in alle Herren Länder verstreut. Das zeigt das, was wir sagen. Teilweise grandiose Fußballspiele, aber die Europameisterschaft war noch gar nicht so mit der Bedeutung bei den Leuten im Bewusstsein, wie das heute der Fall ist.
DFB-Pokal.
DFB-Pokal. Also, ich lege mal vor, morgen das Spiel der Spiele. Saarland gegen Pfalz. Liona gegen Saumagen. Schwarz-Blau gegen Rote Teufel. Und das auf einer Wiese, wo noch nicht mal klar ist, ob überhaupt morgen gespielt werden kann. Ich sage 6-7 im Elfmeterschießen für den 1. FC Kaiserslautern.
Es wird dann 3-1, ganz normal, reguläre Spielzeit für den 1. FC Saarbrücke.
Boah, da schlagen doch morgen aber mindestens 4 Herzen in deiner Brust, oder?
88 mindestens, aber es ist, da wird eine Drainage in den Rasen reingelegt, da kannst du aber richtig, da kannst du richtig kicken hinterher.
Drainage, jetzt liegt doch gerade irgendwie eine Plane drüber, es ist alles Wahnsinn, aber es wäre übrigens das erste DFB-Pokalfinale für den 1. FC Saarbrücken. Es ist das 5. Halbfinale, bisher immer gescheitert, einen Schritt davor.
Du, aber das wird historisch werden.
Und dann noch Leverkusen gegen Düsseldorf.
Ja, das wird ein niederschmetterndes Ergebnis für Bayer Leverkusen werden.
Es war mir fast klar, dass er jetzt wieder einen raushaut. Hier, das ist so die Kleis, ja, das ist die Kleis-Edition. Kannst du im Rewe holen. So ein bisschen Magenbitter, bisschen Leona, bisschen Maggi.
Wunderberg.
Und noch einen schönen Wunderberg. Paar Prognosen. Vielleicht noch ein paar Hustenbonbons, eine Miedeuhr, ne? So läuft das jetzt ab hier.
Absolut, ja, absolut, absolut. Ich muss einfach auch meinem Stil ein bisschen treu bleiben. Und dementsprechend wird es im Elfmeterschießen entschieden und Düsseldorf wird
es und ich sage 3-1 für Bayer Leverkusen. Und ich sage auch eins ganz klar: Wer am Ostermontag hier einen Hustenanfall überlebt, wer einen Wachhund zähmt, wer Saarbrücken ins Pokalfinale führt, mit Liona Cabanes, Stubi Karlsberg und einer Flasche Maggi, da muss ich ganz ehrlich.
Und wer Düsseldorf als Kölner
Wahnsinn.
Auch noch rein.
Und wer wie ich dann noch die HSV-Tabelle aufmacht, wie wir direkt aufsteigen, also der ist entweder grenzdebil oder ich sag's einfach, der braucht eines. Ganz, ganz
Midos, ganz viele,
nein. Ganz, ganz dicke Ostereier.